Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute habe ich erwartet, mit Thomas Hübel zu sprechen zum Thema die Zukunft der Mystik. Thomas hat sich leider kurzfristig entschuldigen müssen wegen einem Todesfall in seiner Familie. Und dankenswerterweise ist Annette Kaiser für den Thomas heute eingesprungen. Und so habe ich die Freude, über das gleiche Thema, die Mystik der Zukunft, mit einem anderen spirituellen Lehrer, mit einer anderen spirituellen Lehrerin zu sprechen. Und Thomas hat mir auch zugesichert, dass wir das gleiche Gespräch in Kürze auch gerne auf Radio Enlighten Next machen werden. Das heißt, wir werden zwei spirituelle Lehrer zu dem Thema die Mystik der Zukunft haben. Annette, du bist in der Leitung?
Ich bin in der Leitung. Guten Abend, Tom.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass du so kurzfristig die Zeit genommen hast. Du bist ja inmitten in einem Retreat selber und deswegen haben wir diese Sendung auch aufgezeichnet. Das heißt, wir zeichnen sie gerade jetzt am Nachmittag auf, weil zum originalen Sendetermin du heute in deinem Retreat beschäftigt bist. Also wirklich herzlichen Dank, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Und ich finde es ein allgemein ganz wichtiges Thema, wirklich darüber zu sprechen, dass Mystik nicht nur etwas ist, das Vergangenheit hat, das natürlich viel Geschichte hat. Und Mystik ist etwas, was uns als Menschheit über die Jahrtausende schon begleitet hat. Aber darüber zu sprechen, dass sich Mystik erstens verändert und zweitens, dass es eine Zukunft der Mystik gibt und mit spirituellen Lehrern und spirituellen Lehrerinnen darüber zu sprechen, wie denn diese Zukunft der Mystik aussehen kann, aussehen wird. Denn natürlich hat Mystik einerseits etwas, das zeitlos ist. Und ich denke, wir werden nachher darüber noch zu sprechen kommen, dass Mystik natürlich auch etwas hat, das hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun. Gleichzeitig ist Mystik natürlich auch immer Ausdruck der Zeit, entwickelt sich deswegen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig und wichtig, heute auch die Frage zu stellen, wie sieht denn möglicherweise die Mystik der Zukunft aus? Annette, wenn ich dich einfach direkt dir diese Frage stellen darf. Du als spirituelle Lehrerin, du hast deine Wurzeln in einem modernen Sufismus, hast aber mittlerweile in deinem Zentrum in der Schweiz, in der Villa Unspunnen, einen eigenständigen Weg als spirituelle Lehrerin mit vielen Ausrichtungen entwickelt. Wie siehst du die Mystik der Zukunft?
Ja, zuerst danke ich dir mal, Tom, auch das für diese Radiosendung. Das ist ein ganz wunderbares Thema. Mystik ist ja in sich eine wunderbare Angelegenheit im tiefen Verständnis, was damit gemeint ist. Und wir haben über Jahrhunderte, Jahrtausende auch Ausdrücke davon, was damit gemeint sein könnte. Und dass dieses Thema so uralt heute in neue Perspektive angeschaut werden kann, das erfreut mein Herz zunächst einmal einfach zutiefst. Ja, neue Mystik oder Mystik für die Zukunft. Ich kann das am besten, denke ich, an der eigenen Entwicklung, die ich durchgemacht habe, auch vielleicht skizzieren. Und das greift zuerst mal zurück ein bisschen. Du hast es angesprochen. Sufismus ist meine Heimat, da kam ich her. Das ist eine Mystik, die in unserem Verständnis nicht etwa im Islam verwurzelt ist, sondern seit Menschengedenken eine Mystik der Liebe ist. Und vielleicht Rumi bringt das am besten auch zum Ausdruck oder Lalaji. Dabei geht es zunächst mal ganz schlicht um diese Einswerdung von Liebenden, Geliebten und Liebe, die eins ist. Das ist so die Unio Mystica. Und Zunächst, als ich Frau Tweedy kennengelernt habe, war das schon mal ein großer, großer Schritt. Und es hat ja viele Jahre gedauert, das tiefer verstehen und ausloten zu können. Und dann habe ich, wenn ich so sagen darf, auch eine Art Begrenzung in diesem Verständnis gesehen, erfahren und habe mich weiter umgesehen für andere mystische Ansätze. Advaita, Ramana Maharshi, also nicht nur das Tor des Du, sondern auch das Tor des Wer bin ich? Und natürlich das dritte Tor, die Perfektion in der Manifestation, das eben auch ein Tor ist in das, was letztendlich unbenennbar ist. Aber auch da hat meine Erfahrung nicht Halt gemacht, sondern ich habe dann verstanden, dass es ja eine evolutive Entwicklung gibt, gesamthaft gesehen auf der Erde, aber auch in der Spiritualität selbst. Die Spiritualität habe ich erfahren als etwas Dynamisches. Und heute bezeichne ich mich nicht als moderne Mystikerin oder eine Mystikerin der Zukunft, sondern ich vertrete eine universelle Spiritualität, die ich vielleicht charakterisiere als non-dual, integral, evolutiv und darüber hinausreichend. So mal als erster Einstieg für unseren Dialog.
Wenn ich einfach so den Grundgedanken des Themas der heutigen Sendung nochmal aufgreife, dass die Mystik eine Zukunft hat, die etwas Besonderes darstellt, was nicht schon in der Vergangenheit war. Man könnte ja auch über die Mystik, und ich denke, da würde es mit mir übereinstimmen, so reden, dass Mystik immer etwas ist, was einfach universeller menschlicher Tiefe oder universeller Tiefe überhaupt zu tun hat. Und wenn man die Mystiker der Vergangenheit liest, sowohl im Westen als auch im Osten, ist etwas, das spricht uns zeitlos an. Und trotzdem, auch die Sufi sprachen aus einer bestimmten Zeit, haben Mystik aus einer bestimmten Kultur verstanden, die Sufis, die eben auch hier sehr in die islamische Kultur eingebunden waren. Christlichen Mystiker in unserer christlichen Kultur. Gibt es etwas, wo man sagt, die Zukunft der Mystik hat eine neue Qualität, hat etwas, das wir jetzt neu auch fassen müssen, um dieses Zeitlose neu in die Welt zu bringen?
Ja, für mich,
dieses Neue gibt.
Ja, das sehe ich. Ich sehe erstens, diese Mystik vollzieht sich ja immer jetzt. Es ist ja nicht eine Theorie, sondern Mystik bedeutet ja im Prinzip Einssein, Gewahrsein, jetzt. Alles ist untrennbar eins, leer zugleich, alles nichts. Diese Ausdrücke finden wir eigentlich in allen mystischen Traditionen und das vollzieht sich immer im Jetzt. Und das ist einerseits zeitlos und gleichzeitig leben wir ja in einem Zeitrahmen und das ist sehr dynamisch und entwickelt sich. Und für mich ist Mystik heute viel weniger einen Weg zu gehen, sagen wir, Mystik, Sufismus oder Mystik im Christentum oder Mystik aus einer anderen Kultur heraus, religiösen Kultur heraus, sondern es ist wie all diese Aspekte zusammengenommen in ein nächsthöheres Holon gebracht. Das ist für mich eigentlich die Mystik der Zukunft, wenn du so sagen willst, die nicht so einen bestimmten Geschmack wie transkulturell, transkonfessionell, wenn ich so sagen darf.
Ja.
Das sehe ich so als ein wegweisendes, etwas Wegweisendes in der Mystik der Zukunft. Die Mystik der Zukunft hat auch, wenn ich so sagen darf, nimmt wahr die verschiedenen Ebenen der Existenz. Sie nimmt die energetischen Felder wahr, das sind mehr die subtilen Felder der relativen Wirklichkeit. Sie nimmt die grobstofflichen Felder der Existenz wahr und die kausalen Felder und was jenseits davon ist. Es hat ein viel größeres Spektrum an Perspektiven, die integral verstanden eine Mystik der Zukunft charakterisieren könnten.
Wenn ich da einen Aspekt herausgreifen darf, den ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend finde, hast du ja auch wirklich jetzt auch sehr zentral angesprochen, wir leben in einer Zeit der Globalisierung, ganz einfach. Und eine Zeit der Globalisierung heißt, wir alle auf diesem Planeten Erde sind mehr und mehr damit konfrontiert, dass wir als Menschheit mit verschiedenen Kulturen groß geworden sind. Und diese verschiedenen Kulturen, die über die Jahrhunderte, Jahrtausende eine teilweise absolute, teilweise relative Getrenntheit gelebt haben, also im Sinne, dass sie einfach unabhängig voneinander ihr Menschsein entwickelt haben, haben auch unterschiedliche Formen von Mystik entwickelt. Und es ist einfach so, dass es im Abendländischen, es im Indischen, es im Chinesischen, auch im Indianischen spezielle Qualitäten gibt, die jeweils besonders sind. Und jetzt leben wir in einem Globus, wo wir auch über das Internet verbunden, aber nicht nur über das Internet, einfach auch über persönliche Begegnungen, alles im Blick haben können.
Genau.
Wenn ich richtig verstehe, gibt es eine neue Situation, wo wir einfach auch so eine tiefe Dimension wie Mystik aus dieser Verschiedenheit mit ansehen müssen und nicht nur jetzt hier einen Einheits Neues daraus machen, sondern diese Verschiedenheit menschlicher Erfahrung in unsere Praxis und auch in und die Entwicklung einer modernen Mystik des 21. Jahrhunderts einbringen müssen. Das muss all diese menschlichen Erfahrungen mithalten. Ist das der Punkt, den du machst?
Das ist einer der Punkte und es ist spannend, weißt du, dass du das sagst, weil ich bin ja wirklich mitten im Retreat und das ist genau unser Thema.
Aha.
Wir schauen uns nämlich zum Beispiel Yoginis an, tantrischer Buddhismus, Texte, wunderbare Texte, wo die Klarheit, die Leerheit des Geistes so durchschneidet sozusagen, was Täuschung ist und so weiter. Dann habe ich mich mit Lhotse auch genau gleichzeitig jetzt befasst in diesen Tagen, der einen ganz anderen Ausschnitt bringt an Perspektive. Hochinteressant, wie Gesetzmäßigkeiten. Das Weiche, zum Beispiel das Wasser oder die Leere, die eigentlich ein Haus erst bewohnbar macht und, sind hochinteressante Aspekte. Dann habe ich über indianische Gedichte so diese Liebe zur Erde, zum Planeten, den Pflanzen, den Tieren als unsere Verwandten und Brüder, ein weiterer Aspekt. Und das ist wirklich spannend, dass uns zur heutigen Zeit all diese kulturellen Farbtupfer in der Mystik zur Verfügung stehen und wir eine Unterscheidungsgabe haben, wann welcher Aspekt im Moment der Menschheit sehr dienlich ist und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt ganz ein anderer Aspekt mehr reinkommt, wenn wir zu sehr identifiziert sind mit der Erde, ist wieder gut mehr so diese Klarheit der Leere zu haben und so weiter, weil wir sind ja nicht als Mensch etwas, das einmal begriffen hat, sondern wir selbst sind ein sehr dynamisches System, das, ja, wenn wir sagen, es geht um eine Mitte im Augenblick, die ist ja immer neu zu finden. Und das finde ich in der heutigen Zeit unglaublich eine Bereicherung. Zugang über Menschen, Begegnungen, aber auch über wirkliche essentielle Schriften dass wir Zugang haben zu dieser Weisheit und daraus vielleicht auch eine Sprache finden, die wirklich eine Mystik der Zukunft ist, die ganz neue Begrifflichkeiten noch einmal formulieren wird.
Nee, auf den Aspekt möchte ich dann auch noch zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass es wirklich auch diese Zukünftigkeit braucht. Wenn ich noch einen Augenblick bei diesem dieser Multidimensionalität unseres menschlichen Erbes bleiben darf. Ja. Weil ich glaube, du hast das wirklich auch gut auf den Punkt gebracht. All diese verschiedenen Zugänge einer christlichen Mystik, einer indischen, einer taoistischen, haben ja verschiedene Stärken und Schwächen.
Das ist genauso.
Wie alles, was ein menschliches Unterfangen ist, und auch Mystik genau. Ist ein menschliches Unterfangen, ist entwickelt und gelebt von Menschen, die einfach Stärken haben, aber auch Schwächen. Und wie können wir dieses ganze Repertoire dessen, was Menschen ja über Jahrtausende auch sich angeeignet haben, es ist ja nicht nur so, dass es verschiedene Aspekte sind, sondern es sind ja auch einfach Erfahrungsschätze, die Menschen ja. Über Jahrhunderte, Jahrtausende angesammelt haben, ja. Die jetzt da sind, denen wir jetzt begegnen können, wie können wir die zu einem Ganzen finden, ohne, und das möchte ich auch als Frage an dich richten, in eine Beliebigkeit zu rutschen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, da braucht es einfach klarer Geist. Punkt. Klarer Geist bedeutet für mich Unterscheidungskraft. Und ich glaube, also meine Erfahrung ist einfach, wenn wir im Gewahrsein sind, frei und in dieser, wir haben gestern in der Freiheit, von der Freiheit gesprochen und der Liebe in unserem Gespräch zusammen. Wenn wir dieses Gewahrsein hellwach von Moment zu Moment da sind, ist eine Klarheit des Geistes uns zugänglich, die auf eine Weise fast intuitiv, manchmal vielleicht auch instinktiv weiß, was jetzt gerade ein guter Hinweis sein könnte, immer in Anbetracht, wenn du mich fragst, ich kann ziemlich genau sagen, wo ich die Stärken und Schwächen sehe von den einzelnen Beiträgen, die wir haben, von den verschiedenen Strömungen in der Mystik auf der Welt. Das ist wie, jetzt verkürzt gesagt, wenn wir die drei Gesichter Gottes nehmen. Also, die Frage stellen, wer bist du? Das ist ja ein Weg der Mystik. Dann hat der eine Stärke und er hat eine Schwäche.
Ja.
Und so mit der Frage, wer bin ich? Beim Wer bin ich ist der Narzissmus eine große Fragestellung, ob dort wirklich die Wurzel ausgerissen ist. Bei der Fragestellung, wer bist du? Ich meine, als einen mystischen Weg ist manchmal eine Gefahr, dass wenn wenig Selbstwert im Menschen da ist, dass er schnell in die Hingabe kommt, schnell in das Aufgehen im Anderen, aber wenn die Ich-Kraft noch nicht gestärkt ist oder das Ich noch keine Kontur hat, dann kann da ein Flachland entstehen, wo das ganze menschliche Sein noch nicht transformiert ist. In der Hingabe. Das ist eine Schwachstelle. Und natürlich bei der Manifestation der Vollkommenheit oder Perfektion in der Manifestation, da kann man leicht anhaftend bleiben, weil es ist ja so wunderbar, im Kosmos da ein bisschen herumzuturnen und nicht zu verstehen, dass alles in der Zauberhaftigkeit der Spiegelung auch letztendlich leer ist.
Jetzt, wenn man all diese Qualitäten, die uns aus den verschiedenen Traditionen zu uns rüberkommen, zusammennimmt, auch ein aufgeklärtes Verständnis entwickelt, wie du es gerade anschneidest, was die Stärken und Schwächen dessen sind, kommt natürlich eine Tradition auch hier mit ins Spiel, würde ich zumindest sagen und bin neugierig, was du dazu meinst, die per se nicht als spirituelle Tradition gesehen wird. Und damit meine ich unsere westliche Moderne. Und unsere westliche Moderne wird ja einerseits als eine antispirituelle Strömung gesehen, die ja auch einfach wirklich dieses säkuläre Zeitalter hervorgebracht hat.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nur ein Aspekt dessen. Ein anderer Aspekt dessen ist, dass es uns in unserer Erwachsenheit, im Sinne von unserer auf uns selbst Zurückgeworfenheit und Eigenverantwortlichkeit, uns wirklich selbst mit allen Phänomenen, die die Welt ausmachen, auch den tiefen mystischen Phänomenen, als aufgeklärte, erwachsene Individuen auseinandersetzen zu müssen. Also nicht in irgendwelche Traditionen einfach hineinfallen zu können, sondern ich muss verantwortlich aus einer Ich-Stärke heraus, um etwas aufzugreifen, was du vorher angeschnitten hast, hier einen Weg finden oder wir müssen einen Weg finden. Hier ist eine Stärke, die gerade aus unserer säkulären Aufklärung kommt, die man auch in eine neue Form von Mystik mit einbringen muss, dass wir wirklich uns dem erwachsene Individuen begegnen können.
Willst du ja, sagen, ich finde das ein... Entschuldigung. Ja. Ich finde das ein toller Hinweis, was du da sagst, ein sehr wichtiger. Weil die Individualisierung, überhaupt diese C.G. Jung und ist nicht nur C.G. Jung, auch die Demokratisierung,
ja.
Das sind ganz wertvolle Beiträge, die für mich heute zu einer Mystik der Zukunft unbedingt dazugehören. Es ist sowieso diese Trennung, weißt du, von innen und außen, die stimmt ja gar nicht, oder? In der Mystik jetzt gibt es gar kein Innen und Außen. Und deshalb sind Informationen, wie wir zum Beispiel eben das Demokratieverständnis, auch die Wissenschaft, ich meine, die Wissenschaft ist hochinteressant, oder die ganze Aufklärungsarbeit, die wir im Westen hier erfahren durften, ist ein wertvolles Gut, das ein integraler Bestandteil der Mystik der Zukunft ist.
Ich finde das eine unheimlich spannende Herangehensweise, jetzt Wissenschaft und Individuation und Rationalität nicht im Gegensatz zu sehen, sondern als eigenständige Tradition unserer Bewusstwerdung zu sehen.
Ja.
Und insofern ist hier etwas auch geleistet worden in den letzten 200-300 Jahren in Europa und Amerika?
Also das sehe ich unbedingt so. Ich bin ja ziemlich auch mit Sri Aurobindo nahestehend mit seinen Schriften und ich habe immer diese Ansicht, die er vertreten hat, nicht die Verbindung von Ost und West und der Beitrag des Westens sind wirklich, das ist ganz entscheidend, was Europa, Amerika, der Westen auch beigetragen hat in einem Verständnis von menschlicher Kultur, die eine Widerspiegelung ist, ein Stück weit auch von wirklich tief verstandener Mystik.
Ich habe in der letzten Zeit auch so über eine der Hauptqualitäten unserer postmodernen Zeit ein bisschen nachgedacht in dem Zusammenhang. Was man oft als Multiperspektivität und Relativismus sieht, was du ja auch eingebracht hast, dass wir einfach Dinge aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen können und wie das auch ein Schatz ist, ja. Den wir uns erarbeitet haben, der früher uns ja auch nicht zugänglich war.
Ja.
Du warst entweder ein Christ oder du bist zu einem Muslim konvertiert oder die andere Richtung, aber kaum jemand hat wirklich eine Perspektive halten können, in der beides seine Wertigkeit hat.
Ja, das ist, glaube ich, eben der Zeitgeist heute, das große Geschenk eigentlich, dass wir heute leben mit diesen Möglichkeiten.
Und gleichzeitig baut ja auch das auf einer Ich-Stärke auf. Ich denke, diese Vielfältigkeit des Sehens können wir auch nur sehen, wenn da jemand ist, und da meine ich jetzt ganz westlich gesprochen, ein Jemand, der diese Perspektiven hält. Weil sonst fallen diese Perspektiven ja auseinander, wenn sie nicht irgendwie gehalten werden. Und zu sehen, dass selbst die Qualität, all diese Dinge gleichzeitig zu sehen, braucht mich als ein starkes Ich, um es mal so zu sagen.
Ja, ich nenne das Ich-Kraft.
Ja. Und auch das eben nicht nur als Gegensatz zur Mystik zu sehen, sondern als Teil der Mystik. Würdest du dem zustimmen?
Oh ja, absolut. Wir reden von Ich-Identifikation, weißt du, wenn du identifiziert bist als Person, ja, oder mit Aspekten, oder? Und ja, durch die Transformation in die Bewusstheit wird das Verständnis verändert, so dass du in deine Ich-Kraft kommst. Und die brauchen wir natürlich.
Und
die Identifizierung
ist
aufgelöst. Weil wir sind nicht identifiziert, aber die Ich-Kraft, das ist ein ganz entscheidender Pol. Ohne das geht es ja gar nicht in der Menschwerdung oder wenn wir uns auch weiterentwickeln hin zu einer Menschheit.
Insofern denke ich, dass eine Mystik der Zukunft sehr stark auch in diesem Spannungsfeld lebt oder leben wird. Diese Ich-Kraft und diese Nicht-Getrenntheit als eines zu halten.
Ja, das ist natürlich eine, ich meine, ist spannend, weil alles, was wir in den Bereichen der Mystik, wo wir hineingelangen, ist immer paradox.
Ja.
Und dieses Paradox hat ein Spannungsfeld in sich. Und wenn es aber in der Schwebe gehalten werden kann, ist es natürlich eine wunderbare Art zu tanzen, durchs Leben zu tanzen.
Ja. Und da sind natürlich gleichzeitig alle möglichen auch Wege, wo man auch sich verlieren kann. Also wo man sich verlieren kann. Und ich glaube, viele Dinge, die wir jetzt an postmoderner Spiritualität erleben, sind auch Wege, wo wir einfach auf Try and Error versuchen, wie diese neue Spiritualität aussehen kann und wo auch einfach all das sich zeigt, was vielleicht nicht funktioniert.
Das ist richtig.
Aber selbst das ist ja Teil des Herausfinden, was funktioniert.
Genau.
Insofern würde ich auch der postmodernen Spiritualität, so kritisch ich sie auch oft sehe, einfach auch einen tiefen Respekt zollen, hier wirklich herausfinden zu wollen, wie gehen wir denn heute in diese Dimension hinein und selbst Dinge, die dann letztendlich etwas sind, was man dann mit dem Begriff New Age bezeichnet, sind ja auch Versuche, sich dem neu zu nähern und da muss man sehen, na, so geht's nicht, aber trotzdem diese experimentelle Natur dessen, wie wir uns der Mystik nähern, ist auch Teil eines nicht dogmatischen Herangehens an diese Dimension.
Ja, du sprichst mir da sehr aus dem Herzen, weil ich habe das für mich persönlich eigentlich immer kultiviert, dass ich eine gewisse Offenheit hatte, auch für, wenn du so willst, außerhalb der Mystik. Es gibt ja auch sogenannte Lichtarbeit oder dies oder jenes und es gibt auch viel esoterisches Wischiwaschi, aber da gibt es auch Dinge, schamanistische Felder und so weiter, die ein Stück weit, eben wenn wir dann das zurückverbinden, einerseits mit indigenem Wissen von der Natur, vom Planeten Erde, von Zusammenhängen größeren. Es gibt aber auch ein Wissen über feinstofflichere Ebenen, energetische Felder. Und da braucht es ein klares Unterscheidungsvermögen. Und das ist, ja, wie du sagst, es ist wirklich, man probiert aus, man weiß es nicht genau, oder? Und es gibt keine Garantie wirklich. Was uns sicher hilft, ist der Austausch miteinander, die Begegnung miteinander, das auch miteinander ausloten zu dürfen, zu können. Ich glaube, wir uns gegenseitig, weil die Informationen, das ist so ein weites Feld. Und man kann da schon leicht auch in die Irre gehen oder sich verlieren in dem Ganzen.
Ja, aber dieses in die Irre gehen und sich verlieren hat eben nicht nur den negativen Aspekt des sich Verlierens, es hat auch den positiven Effekt des Herausfinden, wie es nicht geht.
Absolut.
Und wenn man menschliche Geschichte ansieht, und da geht es nicht nur um spirituelle Geschichte, sondern alle Aspekte unserer Geschichte, die funktioniert nicht anders.
Ja, das ist so.
Und
also das ist eine andere Ebene, die du ansprichst. Das ist natürlich so, dass wir über Trial and Error lehren und das gehört zum Verständnis und zum Reiferwerden.
Ja. Aber, und das hast du auch mit reingebracht, um mit diesem Trial and Error umgehen zu können, brauche ich eine klare Unterscheidungskraft.
Ja, absolut.
Und diese klare Unterscheidungskraft braucht die Anstrengung des klaren Denkens. Und
ja.
Da kommt dann noch ein Aspekt rein, den ich auch gerne mit reinbringen möchte, der die Wissenschaftlichkeit ist.
Hm?
Und damit auch die Wissenschaftlichkeit hat unterliegt selber dem Trial and Error. Also
allerdings.
Auch von der Wissenschaft sehen wir, dass sie sich in Dinge verengen kann.
Ja.
Aber der Anspruch, miteinander in einen Austausch und in ein gemeinsames Herausfinden zu gehen, das einem Standard eines gehobenen Denkens entspricht,
ja,
gehört auch zu einer modernen Mystik dazu. Das heißt, dass wir einfach nicht irgendwelchen sentimentalen Ideen anhängen und nur weil Dinge irgendwie ganz toll sich anfühlen mögen, deswegen schon die Wahrheit sind, sondern wir brauchen wirklich auch, was wieder Teil der Aufklärung ist, ein Verständnis darüber, wie wir miteinander herausfinden, was größere Gültigkeit hat. Das ist ja dann halt die Frage nach Wissenschaftlichkeit, nach Rationalität. Und natürlich bedeutet das nicht unbedingt eine Reduktion zum Scientismus, sondern auch zu einer höher entwickelten Wissenschaft.
Ja, weißt du, also vielleicht da noch beizufügen, ich stimme dir grundsätzlich total zu. Für mich gehört auch gesunder Menschenverstand noch dazu. Einfach gesunder Menschenverstand, verstehst du? Wenn eins und eins irgendwo nicht zwei gibt, dann kann man mir vom Himmel her sagen, ich weiß nicht was alles. Nein, es muss, verstehst du, es gibt auch Dinge, die sind einfach schlicht überprüfbar. Dann, also das ist gesunder Menschenverstand. Das zweite ist, dass ich denke, was es braucht, ist eine Beobachtungsgabe, die neutral ist, die nichts will, außer erkennen, wahrhaftig erkennen. Aber nicht an diesem Schlenker oder an dieser Idee hängt oder sich verhängt. Das, glaube ich, ist wichtig. Dann, was ich verstehe, ist, weißt du, je mehr wir aus der Bewusstheit heraus lernen, desto feiner wird der Geist und auch das Denken. Und es ist nicht nur das Denken, also die Schärfe nimmt zu,
ja,
aber auch eine Art Leichtigkeit des Erkennens. Es ist nicht mehr so ein Denkdschungel da,
ja,
sondern es ist eigentlich aus einer Freiheit heraus, wo Denken geschieht. Und damit ist man viel präziser. Und dann denke ich auch, es gibt auch Intuition, die ist nicht zu unterschätzen. Es gibt,
genau,
manchmal wirklich ein Wissen, das jenseits jetzt von Denken ist. Wir sehen das bei großen Wissenschaftlern, die haben ihre großen Erfindungen oft über die Intuition, ja, wie, jumm, ging es ins System rein und dann mussten sie,
ja,
die Formeln dazu herausfinden. Also ich denke auch, diese Präsenz, dieses wache Dasein ermöglicht uns, den Raum intuitiv zu erkennen. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dann merkt man, was auf dem Punkt ist und wo vermischte Felder sind in der Intuition oder was nicht ganz stimmig ist. Und da muss man einfach weiter ausloten.
Ich glaube, das, was du sowohl mit dieser Subtilität angesprochen hast, als auch mit dieser Intuition, ist auch das, wo die Mystik einfach sehr viel unserer Rationalität geben kann. Weil unsere Rationalität hat etwas Verkümmertes, vielleicht gerade deswegen, weil sie diesen direkten Bezug zur Lebendigkeit vernachlässigt hat. Und das,
ja,
was du, ich vermute es einmal, mit einem natürlichen Menschenverstand gesagt hast, oder auch einfach mit dieser Subtilität der Wahrnehmung und mit dieser intuitiven Kraft, ist eben kein Gegensatz zu einem klaren Denken, sondern es ist eine Verfeinerung des klaren Denkens.
Ja, das sehe ich so. Also ich liebe klares Denken, messerscharf, ich finde das wunderbar. Und ich sehe sogar, wenn du willst, weißt du, für mich ist das alles aus der Bewusstheit oder inhärent in der Bewusstheit drin. Denken, Verstand, Intuition, Das sind für mich, wenn du so willst, verschiedene Ausdrucksformen von Geist.
Ja.
Der, je feiner wir werden, je mehr wir selbst auf dem Punkt im Moment sind, im Gewahrsein, uns eben in der Abstufung, weil das sind Abstufungen, die werden einfach feiner, genauer, subtiler. Das ist eigentlich großartig, was Menschsein beinhaltet.
Und diesen Aspekt, den du hier reingebracht hast, dass es wirklich auch um den menschlichen Austausch geht.
Ja.
Ich glaube, dass eine Mystik der Zukunft mehr denn je gemeinschaftliche Mystik sein wird.
Ja. Da bist du ja, Tom, und ihr, das ganze Team von euch, sehr am Forschen, und ich forsche auf meine Weise auch in diesem Bereich. Ja, das ist so. Also es kommt, geht nicht mehr nur so um das Individuum, das sich verwirklicht als Mystiker in der Zukunft, sondern wie wir in einem Miteinander sozusagen das Größere, das sich bildet aus den Teilen heraus, das Größere also, was das an Erkenntnis uns ermöglicht und an Lebensweise, das wirklich auch ja ausgerichtet ist auf das Gesamtwohl.
Genau.
Das ist spannend.
In dem Zusammenhang sehe ich ja auch dieses Ausbildungsprojekt, das wir ja gemeinsam im Herbst, im Oktober anfangen, das ja auch aus diesem Miteinander lebt. Und wir auch wirklich den Versuch machen, so verstehe ich zumindest das, was wir in diesem Ausbildungsprojekt machen wollen, aus verschiedenen Perspektiven heraus und aus einer Zusammenarbeit von Teilnehmern wirklich eine gelebte Spiritualität kollaborativ zu erarbeiten, wo eben auch dein Hintergrund, der Hintergrund unserer Arbeit, der Hintergrund Integralen, den die Sonja hier mit reinbringt, und all die verschiedenen spirituellen Lehrer, die wir hier mit einbringen wollen, uns die Möglichkeit gibt, wirklich ein Feld aufzuspannen, experimentell in etwas hineinzugehen, was Schritte in eine neue Mystik sein werden. Davon bin ich überzeugt, und darin sehe ich auch die Aufgabenstellung dieses Projekts Menschen in Spirit, das wir hier gemeinsam machen, hier wirklich diese Multipolarität zu halten, aber gleichzeitig etwas Gemeinsames, ein gemeinsames Feld aufzuspannen, wo diese Subtilitäten, aber auch die Leerheit, die du ansprichst, die all dem zugrunde liegt, eine lebendige zwischenmenschliche Realität wird. Ich glaube, überall, wo das der Fall ist, können wir auch wirklich Schritte machen in was immer diese Mystik der Zukunft sein wird.
Ja, ich danke dir sehr, Tom, dass du das aufnimmst. Eigentlich ist das ein Pionierprojekt, nicht in diesem Sinne. Und das ist wirklich so. Mystik der Zukunft bedeutet, dass die verschiedenen Wege oder Hintergründe oder Perspektiven, mystische Perspektiven, jetzt sich finden und sozusagen gegenseitig inspirieren, aus herausfordern. Das gibt ja auch kreative Reibung, das nicht immer einfach ist. Und damit aber eben die Teile dieser Einzelnen sind, wenn sie zusammenkommen, bilden ein viel größeres, ein neues Holon, wenn ich so sagen darf. Und um dieses Zukunft der Mystik wird in diesem Holon vermutlich weitgehend sich abspielen.
Ja, ich glaube auch, ich meine, wir haben das noch gar nicht angesprochen, aber unser beider Hintergrund ist ja auch ein evolutionäres Denken. Das, was du evolutive Spiritualität nennst, das was wir evolutionäre Erleuchtung nennen, das hat ja beides einen Prozesscharakter.
Ja.
Und es ist dieses Verständnis vom Menschsein als Prozesscharakter, das auch erlaubt, solche Widersprüche gemeinsam zu halten, weil dann ist ein Widerspruch nicht nur etwas, was gegeneinander steht, sondern wo eine kreative Reibung entsteht, die uns gemeinsam irgendwo hinbringt, wo wir noch nicht wissen, noch keiner von uns weiß, wohin das sein wird. Also in dem Augenblick, in dem ich das Ganze wirklich in einer Entfaltungsperspektive wahrnehme, werden ja Widersprüche unheimlich kreativ. Dann stehen wir uns gegenüber und sagen, ich verstehe nicht genau, wie du das meinst oder warum du das meinst. Und wenn uns das gelingt und das und unser Anliegen aus dieser gemeinsamen Tiefe kommt, bin ich überzeugt, entsteht ein Prozess, der wirklich Mystik in immer neue Bahnen bringt und immer neue Verständnistiefen eröffnet, einfach weil wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen.
Das hast du wunderbar gesagt, Tom. Weißt du, wenn du so sprichst und ich wirklich lausche, entsteht ja sofort ein bestimmtes Feld, nur schon, wenn wir zusammen sprechen.
Ja.
Und was auch, denke ich, was du gesagt hast, das Nichtwissen, weißt du, das ist eigentlich die Grundlage. Jeder kommt mit seinem Wissen auf eine Weise. Das ist immer da, ist immer abrufbar und es braucht dieses Nichtwissen, was uns die Gemeinsamkeit bringen mag. Wir wissen es nicht. Hm?
Ja.
Und aber da hat es, da leuchtet es schon so, spüre ich, weißt du? Es ist einerseits, jeder steht individuell gut verwurzelt von Moment zu Moment im Gewahrsein und hat den tiefen Wunsch im Herzen, in diesem evolutiven Geschehen teil zu sein. Hm? Und in einem gerichteten Miteinander, im Nichtwissen, das ein Wagnis ist, das Neue zu entdecken, eben vielleicht die Mystik der Zukunft zu entdecken.
Ja, genau. Ich meine, das Wort Nichtwissen, ja, das klingt ja irgendwie so beiläufig.
Ja, das ist
okay,
ein Knochen.
Ich muss einfach mir eingestehen, dass ich nicht weiß. Und es mag ja auch sein, dass das Teil davon ist, aber es hat eine profunde Tiefe.
Oh, absolut.
Und ich glaube...
sag nur.
Dass jede Form von Mystik und immer schon ihren Kern hat.
Ist so. Nichtwissen heißt ja im Prinzip, dass du auf eine Weise in der Schwebe bist, weißt du?
Genau.
Du musst was in der Schwebe halten. Und das ist nicht unbedingt ein angenehmer Zustand aus der Perspektive von Ich, wenn es identifiziert ist mit irgendwas.
Absolut. Und dieses Nichtwissen oder dieses in der Schwebe halten, gerade im menschlichen Miteinander, ist das, wo das Neue entstehen kann. Und auch auf unser Projekt, dieses Ausbildungsprojekt Menschen in Spirit, ist es gemeinsam in dieses Nichtwissen hineingehen, auch gemeinsam in diesem Nichtwissen verankert sein und daraus gemeinsam verstehen wollen und diese Schwebe aushalten, weil es wieder nur zu einem weiteren Nichtwissen führen, auch zu einem weiteren Wissen. Das hat beides, aber wenn Menschen wirklich so zusammenkommen können, dass dieses Nichtwissen einen sehr zentralen Wert in unserer Begegnung hat.
Weißt du was, Tom? Es
ja.
ist eigentlich wunderbar, sich so zu begegnen.
Ja.
Ich glaube, dass so erst, weißt du, wirklich wahrhaftige Begegnung möglich ist. Das hat in sich eine Qualität, eine Schönheit und eine Tiefe, die auch ein neues Miteinander ermöglichen wird.
Und die auch all die anderen Qualitäten, die wir angesprochen haben, also all das, was wir in diesem Gespräch versucht haben, als Bogen zu spannen, wo wir angesprochen haben, unser ganzes Menschheitserbe,
ja.
mit all den Reichtümern, die uns auch unser mystisches Erbe aller Kulturen hier mitbringt, was ja auch Wissen ist, überliefertes Wissen. Und unsere
steht uns zur Verfügung.
Die Individuation, die wir haben, die Rationalität, die wir haben, all das sind kraftvolle Qualitäten.
Ja,
aber wenn wir die in der Begegnung in diesem Nichtwissen halten können, das du beschreibst, entsteht was völlig Neues. Weil dann entsteht nicht ein neuer Traditionalismus und auch nicht ein neues, einfach alles irgendwie zu einem neuen gemeinsamen Modeln wollen, sondern all diese Dinge als menschliche Erfahrung halten und dann im Austausch und in diesen tiefen Erfahrungen, dass wir letztendlich sowieso nie wissen oder dieses Nichtwissen ein zentraler Bestandteil unserer menschlichen Erfahrung ist, permanent rausfinden wollen.
Ja, und ich glaube, bleibt auch die Lebendigkeit ist so gegeben.
Genau.
Dynamik. Das Dogma kann nicht mehr zupacken.
Ja. Würdest du auch sagen, dass eine Mystik der Zukunft wirklich in dieser Qualität eine ganz zentrale Bestimmung findet? Also ich glaube, wenn ich so visioniere, wie kann diese Mystik der Zukunft aussehen, denke ich, es ist natürlich nur eine Vorstellung, eine Projektion von mir, aber es ist eine Projektion von mir. Menschen, die wirklich tief informiert sind, auch von den Wurzeln der Menschheit, von unserem Erbe, die wirklich auch in unserer Aufklärung stehen, die starke Individuen sind und gleichzeitig gemeinsam eine Kultur dieses Nichtwissen und Wissenwollens miteinander leben. Da habe ich das Gefühl, wenn das passiert, das ist eine Qualität, da glaube ich, da liegt diese Mystik, wie die Mystik der Zukunft sein könnte.
Ja, du sprichst da auch an, weißt du, und das ist ja auch unser letztes Modul, Kooperation und kollektive Weisheit.
Ja.
Mystik der Zukunft könnte tatsächlich in eine kollektive Weisheit führen, wo wir jetzt ja noch immer so, ich würde fast sagen, rumfummeln, weil wir keine Ahnung haben, wie das genau funktioniert, wie sie hergestellt werden, was sind die Bedingungen. Aber wenn es ein kollektives Unbewusstes gibt, dann muss es auch eine kollektive Weisheit irgendwo geben. Und eine Mystik der Zukunft könnte sehr wohl sein, dass diese kollektive Weisheit zum Blühen kommt und wirklich uns als Menschheit, als eine Menschheit, soll ich sagen, auf der Erde leben lässt, dass ein bisschen mehr Ordnung und ein bisschen mehr Frieden vorhanden ist.
Annette, ich denke, wir vielleicht auch hier zu einem Schluss kommen.
Ja.
Von unserem Gespräch. Wir können ja leider heute, nachdem wir das voraufzeichnen müssten, jetzt die Fragerunde nicht machen. Ich hätte sie sehr gerne heute einfach auch das Publikum hier jetzt noch mit reinbezogen, auch gemeinsam rauszufinden, wie können wir uns das vorstellen, dass eine Mystik wirklich zukünftig sein kann. Und ich glaube, dass hier jeder von uns einfach Entscheidendes beizutragen hat. Ich glaube auch, dass unser Projekt, unser Ausbildungsprojekt Mensch in Spirit hier wirklich ein spannender und wichtiger Schritt sein wird. Leute, die sich dafür interessieren, können auch gerne auf unsere Website gehen, die heißt menscheninspirit.com, menschen-in-spirit.com. Da gibt es auch nähere Infos, was wir mit diesem Ausbildungsprojekt meinen. Aber ich glaube prinzipiell, dass dieser Austausch, der ja auch Teil dieses Radios ist, all die Qualitäten, die ein tiefes Menschsein ausmacht, nämlich dieser Grund des Nichtwissens, dieses wirklich sich zu Herzen nehmen, dass wir tiefe menschliche Weisheit haben in allen Traditionen, die wir uns aneignen können. Und dass wir als erwachsene, aufgeklärte Menschen uns damit auseinandersetzen können in all den Bereichen, das heißt mit unserer Rationalität, aber auch mit unserer Intuition und auch mit unserer Feinfühligkeit. Und wenn es uns gelingt, das in einem gewissen Maße gemeinsam zu kultivieren, dann ist diese Kultur eine mystische Kultur. Ich glaube, dann gelingt uns etwas, was gleichzeitig aufgeklärt ist und zutiefst mystisch.
Hast du wunderbar zusammengefasst, Tom. Genau so.
Haben wir gerade akustisch einen Aussetzer gehabt in deinem letzten Satz? Ich habe nur gehört, dass dir die Zusammenfassung gefallen hat.
Ja, ich habe gesagt, das hast du wunderbar gesagt. Genau so.
Schön. Ich freue mich auch sehr, wenn wir dann in einer der nächsten Wochen das Gespräch mit Thomas Hübel hier weiterführen. Und ich bin sehr neugierig, auf Thomas Perspektive, auf diese Mystik der Zukunft. Ich danke dir sehr, dass wir heute das Privileg hatten, dass ich das Privileg hatte, mit dir darüber sprechen zu dürfen.
Danke und dir, Tom.
Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir dann gemeinsam im Oktober dieses Ausbildungsprojekt gemeinsam angehen. Und ich hoffe auch, dass hier auch Menschen und Zuhörer vielleicht sich dafür interessieren, das sich noch näher anzuschauen. Ich glaube, was immer wir machen, es liegt an uns, diese Mystik der Zukunft gemeinsam zu entwickeln.
Ich danke dir, Tom.
Ich danke dir. Einen schönen guten Abend und ein schönes Retreat.
Danke, das wünsche ich dir auch. Gute Zeit.
Eine gute Zeit. Bis dann.
Bis dann.